Apfel Vogel Stories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Wir haben heute unseren aktuellen Amtsleiter Dr. Volker Renz zu Gast bei uns im Podcast. Er ist mittlerweile 30 Jahre im Untersuchungsamt tätig, hat da zunächst als Laborleiter verschiedene Abteilungen durchlaufen. Und uns hat jetzt ganz besonders interessiert, wie bist du darauf gekommen, als Tierarzt dich im Untersuchungsamt zu bewerben?
Naja, das war nicht der ursprüngliche Plan. Tatsächlich war es eher so, dass ich, wie jeder, der Tiermedizin studiert, eigentlich die Vorstellung hat, irgendwann mal in einer tierärztlichen Praxis zu arbeiten, also kurativ tätig zu sein.
Also mit Hund, Katze, Maus?
Rind, Schwein, Pferd.
Ah, okay, auch die größeren.
Auch die größeren. War zumindest so der ursprüngliche Plan, aber mein Faible für das Labor, für die Laborarbeit hat sich dann während meiner Promotionsarbeit entwickelt sozusagen. Das war am Institut für Milchhygiene der Universität München, wo ich eben dann ja Tests entwickelt habe, Nachweisverfahren, und das fand ich spannend. Und da hatte ich mir zum ersten Mal überlegt, ein Labor, Untersuchungsamt oder sowas, das wäre auch nicht schlecht.
Du meinst, es ist eher ungewöhnlich, dass man als Tierarzt Faible für analytische Methoden dann entwickelt?
Naja gut, wie gesagt, das ist ja nicht der Plan, aber wie soll ich sagen, das hat sich tatsächlich so entwickelt. Zunächst stand natürlich immer die kurative Praxis für mich im Vordergrund.
Ja, ist ja jetzt auch nicht verkehrt, dass du bei uns gelandet bist dadurch. An was erinnerst du dich denn da so besonders, wenn du sagst, analytische Methoden sind ganz spannend? Was hast du denn da gemacht?
Naja, ich habe Nachweisverfahren für Pflanzengifte und für Schimmelpilzgifte entwickelt, also immunologische, sogenannte immunologische Verfahren. Und da gab es bisher noch nichts Entsprechendes auf dem Markt, zumindest bei diesen Stoffen, für die ich da diese Tests entwickelt habe. Ja, und das war sehr, sehr spannend, aber auch herausfordernd. Also ich habe 3 Jahre gebraucht, bis ich dann die Tests letztendlich hatte.
Okay, und dann hast du direkt promoviert, jetzt gehe ich aufs Amt, weil Analytik taugt mir.
Ja, das war eigentlich nicht der ursprüngliche Plan, in einem Labor zu arbeiten, sondern mein Faible für die Laborarbeit hat sich erst während meiner Promotionszeit entwickelt.
Mhm. Und in deiner Promotion hast du dich auf Schimmelpilztoxine konzentriert?
Nein, es waren sowohl Schimmelpilztoxine, also das Cearalenon, dem eine hormonelle Wirkung zugeschrieben wird, was nachher zu Fertilitätsstörungen, also Fruchtbarkeitsstörungen führen kann. Das war das eine, und das andere war das Saxitoxin. Das ist ein Algengift, eines der, wie soll ich sagen, toxischsten Gifte, biologischen Gifte, die man überhaupt kennt.
Und das betrifft uns jetzt im Lebensmittel, oder? Ich meine, im Algengift,
da kann es ja wachsen. Ja, und zwar ist das dieses Algentoxin, das von der Rotalge produziert wird. Von dieser Rotalge ernähren sich auch sehr gerne Miesmuscheln beispielsweise.
Ja, von denen ernähre ich mich gerne.
Und die können dieses Gift anreichern. Also die filtern ja quasi das Wasser mit diesen ganzen Stoffen, können dann dieses Saxitoxin anreichern. Ja, und wenn man dann als Mensch so eine Muschel zu sich nimmt, kann das böse enden.
Was heißt böse enden? Ist das das typische Erbrechen, weil man Nein. kennt, dass man von Muscheln vielleicht mitunter mal...
Tödlich meine ich.
Oh, okay. Habe ich.
Geht das schnell?
Ja, also beziehungsweise die Muskulatur wird gelähmt und so auch die Atemmuskulatur, und im Prinzip, also es fängt mit einem Kribbeln an der Lippe an.
Okay.
Und dann geht es weiter und irgendwann kommt es zum Atemstillstand.
Betrifft das jetzt generell Miesmuscheln oder sind es irgendwie Muscheln aus bestimmten Regionen?
Nein, also es ist so, vielleicht kennt ihr die Regel, dass man Muscheln eigentlich nur mit in den Monaten mit R ernten sollte. Und
also letztendlich in den Wintermonaten, oder?
Genau, wenn die Wassertemperaturen eher kühl sind, weil dann kommt es eben nicht zu dieser Algenblüte und dann wird auch das Toxin nicht produziert. Und die Muscheln kann man dann bedenkenlos verzehren.
Ja gut, aber in Italien isst man das ja auch im Sommer, oder?
Ja gut, ich meine, was die Zukunft bringen wird, muss man sehen, weil wir natürlich durch die Klimaerwärmung jetzt auch immer, das verschiebt sich ja mittlerweile alles. Man muss einfach schauen, wie sich das entwickelt. Aber man hat da natürlich immer ein Auge drauf, insbesondere die Muschelproduzenten wissen um die Problematik. Aber wenn du irgendwo in ein Gebiet hinkommst, wo du so die Meeresoberfläche irgendwie so ein bisschen rötlich ist, dann solltest du aus dem Gebiet vielleicht keine
zumindest
Muscheln
keine lokalen Muscheln. Das heißt aber, ich kann trotzdem noch Muscheln essen.
Ja, 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 natürlich.
Besorgt sein, ne?
Natürlich.
Also ich habe davon noch nicht gehört. Ich hoffe, damit ist es noch nicht so in die Breite gekommen, dass es hier gang und gäbe ist, dass die Leute von Miesmuscheln fallen.
Nein, also es passiert extrem selten.
Ja, da bin ich beruhigt.
Und nach deiner Doktorarbeit hast du dann den Anlauf ins Untersuchungsamt genommen?
Nein, noch nicht. Es ist ja so, dass man da zum damaligen Zeitpunkt in den 90er Jahren zunächst ein zweijähriges Referendariat machen musste, wenn man irgendwo im Veterinärdienst oder im Untersuchungsamt arbeiten wollte. Und ja, das wusste ich. Deswegen habe ich mich zunächst erstmal auf eine tierärztliche Praxis beworben. Es war übrigens auch was ich machen wollte, und habe dort als Assistenztierarzt dann eben ja fast 3 Jahre gearbeitet.
Und dann? Wie kommt's, dass du dann trotzdem hierher gekommen bist? War die Arbeit dann doch nicht so spannend dann?
Ja, doch, die war hochspannend, aber irgendwie, sagen wir mal so, die Bezahlung war für einen Tierarzt zum damaligen Zeitpunkt sehr, sehr schlecht. Ja, es gab einfach zu viele Tierärzte auf dem Arbeitsmarkt. Deswegen war eine 80-Stunden-Woche, also ich habe mich nicht versprochen, 80-Stunden-Woche durchaus gang und gäbe. Und irgendwann mal nach dem 3. Kaiserschnitt in einer Nacht habe ich mir überlegt, so kann es nicht weitergehen. Du musst irgendwas ändern. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt verwirkliche ich meinen Plan. Ich schaue, dass ich an ein Untersuchungsamt komme, und habe mich dann für dieses Referendariat beworben in Bayern. Und ich konnte das dann auch dort machen.
Und offensichtlich bist du jetzt aber in Baden-Württemberg gelandet.
Das ist so. Es gab nach dem Abschluss dieses Referendariats leider keine adäquate Stelle für mich. Man hat mir zwar eine Grenztierarztstelle in Wunsiedel angeboten, aber ich wollte ja ein Untersuchungsamt und nicht irgendwo im Veterinärdienst oder so arbeiten. Und deswegen bin ich dann nochmal nach Baden-Württemberg und habe dann nochmal 2 Jahre in der tierärztlichen Praxis gearbeitet.
Und das war auch Voraussetzung, dass du dann... War da der
Plan
schon klar,
dass du hierher
kommen willst?
Ich hätte mich nach dem Kurs auch in Baden-Württemberg schon bewerben können oder halt mich für einen Veterinärdienst oder ein Untersuchungsamt bewerben können. Habe ich im Übrigen auch gemacht, aber es hat erst 1995 geklappt, dass ich eingestellt wurde.
Okay.
Ich möchte gerne nochmal kurz zurückkommen auf ein Thema, was du angeschnitten hattest. Und zwar habe ich mich gefragt, wer oder welches Tier hat die Kaiserschnitte bekommen im Akkord, so viele hintereinander?
Ja gut, das war damals in der Großtierpraxis, also Gemischtpraxis. Und die Kaiserschnitte, die waren damals in dieser Nacht bei Kühen.
Ah, okay.
Das war 3-mal hintereinander, wo ich gerufen wurde. Nach dem 1. Mal bin ich zurückgekommen, nachts, habe geduscht, bin ins Bett. Das 2. Mal wieder raus, Kaiserschnitt, zurück, geduscht, ins Bett. Das 3. Mal Kaiserschnitt gemacht, zurück. Ich konnte nicht mehr duschen. Ich bin einfach neben das Bett, und meine Frau lag neben mir und hat gesagt, wieso hast du nicht geduscht? Und ich habe gesagt, ich konnte nicht mehr. Also es ist wirklich eine schöne, spannende Sache. Die Kühe stehen ja im Stall. Mhm. Die bleiben auch während des Kaiserschnitts stehen. Die fressen vorne, man macht hinten also eine Epiduralanästhesie und dann noch eine lokale, und dann kann man da schön hinten an der Kuh arbeiten, das Kälbchen rausholen, wieder zunehmen, während die Kuh da vorne weiter frisst.
Ist das üblich?
Durchaus, ja.
Also, dass das Kälbchen nicht natürlich auf die Welt kommt?
Nein, das ist natürlich eher die Seltenheit.
Okay.
Oder was heißt Seltenheit? Damals war es eine der häufigsten Anrufe, die nachts halt kamen, eine Geburt. Und wenn es dann halt nicht normal, also meistens haben die uns eh angerufen, wenn irgendwas nicht ging. Und deswegen habe ich dann natürlich schon öfters mal einen Kaiserschnitt machen müssen, ja.
Okay. Ja, gut. Ich glaube, man macht sich ja da keine Gedanken, wenn man das eigentlich ja nur von Menschen kennt, einen Kaiserschnitt. Aber warum soll es das nicht auch bei einer Kuh geben? Gibt es das denn auch bei Pferden oder sowas? Ich denke, bei einem Schaf wohl eher nicht.
Ja, Pferd ist aber viel, viel problematischer, weil die Wundheilung, die Spannung der Muskulatur, also viel größer ist. Das würde ich nie in einer Großtierpraxis machen. Also das Pferd muss in die Klinik. Also das macht man nicht im Stall.
Danke für den spannenden Einblick.
Ja, jetzt bist du trotzdem nach Tierarzt und Großtierpraxis und Hund, Katze, Maus auf dem Untersuchungsamt.
Genau.
Was hast du da gemacht als erstes?
Also da wurde ich als Laborleiter für Tierarzneimittelrückstände eingestellt. Es geht darum, eben zu schauen, ob beispielsweise Schlachttiere vor der Schlachtung noch mit irgendwelchen, wie soll ich sagen, Arzneimitteln behandelt wurden.
Die Beruhigungsmittel.
Beruhigungsmittel eher nicht, aber damals, also man hat ganz gern zum Beispiel entzündungshemmende Substanzen angewendet, wenn vielleicht ein Tier nicht mehr so ganz fit war, damit es noch geschlachtet werden konnte. Das ist natürlich nicht erlaubt, wenn man auch da Wartezeiten einhalten muss. Aber insbesondere um so illegale Praktiken wie zum Beispiel Masthilfsmittel oder hormonwirksame Masthilfsmittel, Antibiotika-Einsatz vor der Schlachtung oder eben so andere Pharmazeutika aufzudecken. Das darf ja nicht im Fleisch oder in tierischen Lebensmitteln nachher drin sein, also keine Arzneimittelrückstände. Das aufzudecken, das war im Prinzip meine Aufgabe.
Ja, im Labor dann.
Im Labor.
Ohne Tier mehr, sondern nur noch
Fleisch. Nein, wir haben Proben untersucht, Fleisch, Organproben, Leber, Niere, aber auch natürlich Kot, Urin, um schon im Vorfeld.
Hart im Leben sein dann auch, oder?
Gut, ich glaube, nach den ganzen Tierarztpraxiserfahrungen ist das, glaube ich.
Ja, ich habe den Job auch unter anderem deshalb gekriegt, weil ich ja auch tatsächlich Erfahrungen in der Praxis hatte. Und von der anderen Seite wusste, welche Medikamente werden eingesetzt, was ist so üblich.
Also nach was muss ich denn suchen überhaupt?
Nach was muss ich überhaupt suchen oder was ist denkbar? Wo sind Injektionsstellen, die man vielleicht nicht sieht und solche Dinge?
Okay, also das heißt, über den Tellerrand blicken ist durchaus hilfreich bei der Arbeit nachher. Jetzt bist du jetzt aber mittlerweile Amtsleiter, das heißt, du hast dich vom Laborleiter weiterentwickelt.
Ich hoffe, dass ich mich grundsätzlich weiterentwickelt habe. Ja.
Und ich weiß, du bist über die Zwischenstation Mikrobiologie gegangen, also das nächste Feld. Also.
Ja, also im Prinzip wurde dann das Labor, also dieses Rückstandslabor aufgelöst. Man musste sich entscheiden, geht man in Richtung Pestizidanalytik oder eben baut man diese Arzneimittelrückstandsanalytik auf. Weil beides wäre für so ein Amt wie unseres zu viel gewesen. Ja, man hat damals, wie soll ich sagen, ja Ende der 90er, hat ja fast noch jedes chemische und Veterinäruntersuchungsamt dasselbe gemacht. Also jeder hatte Pestizidanalytik, jeder hatte Mykotoxinanalytik, jeder hatte Arzneimittelrückstandsanalytik. Und das war einfach nicht mehr leistbar. Also allein, weil natürlich die Anforderungen von Qualitätsmanagement zugenommen haben. So dass es einfach nicht mehr machbar war.
Ja, und auch die Analytik beziehungsweise die Geräte ja umfangreicher.
Genau, die wurden immer teurer. Ich meine, ein LC-MS-MS, ihr wisst, was sowas mittlerweile kostet. Man muss sich da schon spezialisieren und das haben ja auch die CVAs dann damals gemacht. Das Labor wurde geschlossen und also mein Labor damals. Und ja, ich habe dann eine neue Betätigung gesucht, ja.
Das war Mikrobiologie. Jetzt bist du Amtsleitung. Jetzt sage ich, was macht man als Amtsleiter und was macht man als Laborleiter, beziehungsweise sehnst du dich manchmal zurück nach einer Probe?
Das ist tatsächlich so. Ich meine, schon damals, als die Frage an mich gestellt wurde, Volker, im Bereich der Abteilung tierische Lebensmittel ist eine Abteilungsleiterstelle frei. Könntest du dir vorstellen, diese Abteilungsleiterstelle zu übernehmen? Habe ich auch erstmal schlucken müssen, weil das war tatsächlich auch nicht mein Plan. Ich habe euch ja gesagt, für mich war die Laborarbeit eigentlich immer so das Salz in der Suppe. Methodenentwicklung, sowas hat mir eigentlich immer viel Spaß gemacht. Und ich wusste, okay, als Abteilungsleiter bist du dann plötzlich, ja, du bist dann nicht mehr der Experte für die Facharbeit. Das machen dann andere. Du hast viele administrative Dinge. Aber auch natürlich das Thema Führung spielt dann eine viel größere Rolle. Natürlich ist man auch als Laborleiter Führungskraft und hat sein Team zu leiten. Aber so eine Abteilung zu leiten ist halt nochmal eine Nummer größer und habe ich mir schon Bedenkzeit erbeten, aber danach habe ich gedacht, nee, warum eigentlich nicht? Mir macht es Spaß, mit Menschen zu arbeiten, auch Führungsthemen zu bearbeiten und habe dann gesagt, ja, ist mal was anderes, mache ich. Und habe mich dann auch beworben.
Gut, dann warst du Abteilungsleiter, aber da bist man ja immer noch auch Laborleiter in dem Sinne. Also das heißt, du hast immer noch was praktisch auch getan. Was hast du denn dann da gemacht?
Genau, deswegen war ja auch die Entscheidung, sich als Abteilungsleiter zu bewerben, nicht ganz so heftig wie nachher die Entscheidung, sich für eine Amtsleitung zu bewerben. Aber wie du richtig sagst, ist man natürlich als Abteilungsleiter auch immer noch mit Facharbeit betraut und ich war da ganz, ja, als Sachverständiger dann im Mikrobiologielabor unterwegs.
Hat man als Tierarzt eigentlich viel Berührungspunkte vorher mit Mikrobiologie?
Ja, natürlich. Also das ist ein zentrales Thema. Die Bakterien, die Welt der Bakterien, die krankmachenden Keime und so weiter, das ist ja ein zentraler Bestandteil.
Auch im Studium schon? Also so ja, ein natürlich. Richtiges Mibi-Praktikum?
Mikrobiologie ist zentral. Okay. Was viele aber auch nicht wissen, dass natürlich auch im Studium Lebensmittelhygiene, Lebensmittelüberwachung ein Thema ist. Deswegen gibt es ja so Institute wie für Milchhygiene, für Lebensmittel tierischen Ursprungs. Das wissen vielleicht auch viele nicht, dass das auch ein Bestandteil von einem Tiermedizinstudium ist. Ja, aber Mikrobiologie ist natürlich ein zentraler Bestandteil, ganz klar.
Aber dann mit Fokus auf Lebensmittel, in dem Fall jetzt bei dir.
Bei mir hier im Mikrobiologielabor war es natürlich die Lebensmittelmikrobiologie. Wir haben ja hier im CVA Stuttgart auch noch die Mikrobiologie für die Tierdiagnostik, für die Tierseuchendiagnostik. Aber meine Abteilung hat eben die Lebensmittel tierischen Ursprungs bearbeitet und unter anderem eben in dem Labor Mikrobiologie, ja.
Wieso trennt man das? Also dieses mit den Lebensmitteln und dann der Krankheitsdiagnostik?
Es sind ganz andere Keime und es sind auch andere Matrizes und andere Zielrichtungen natürlich.
Und außerdem sind die krankmachenden Keime viel gefährlicher.
Naja, die gibt's auch in der Diagnostik natürlich. Aber es sind halt meistens Infektionskrankheiten, die, denen man in der Diagnostik, in der Veterinärdiagnostik nachspürt. Und bei den Lebensmitteln sind es eher die Keime, die halt den Menschen krank machen können, wenn er Lebensmittel verzehrt.
War bestimmt auch spannend, oder?
Alles in allem? Das ist sehr spannend. Bei uns ist ja auch das Zentrallabor für Erkrankungsproben, für mikrobiologische Erkrankungen angesiedelt. Das heißt, wenn irgendwo in Baden-Württemberg jemand krank wird und denkt, das Lebensmittel ist schuld, dann kann er zum Landratsamt gehen, zur zuständigen Veterinärbehörde, kann dort sagen, ja, ich habe dort im Restaurant gegessen, hinterher ging es mir schlecht oder ich habe dieses Lebensmittel gekauft, ich vermute, das war nicht in Ordnung. Dann geht die Lebensmittelüberwachungsbehörde los. Also toll ist natürlich, wenn der Verbraucher noch Reste des Lebensmittels bei sich hat, als Doggypack oder was auch immer. Das kann er dann dort abgeben und der Lebensmittelkontrolleur nimmt dann auch eine Vergleichsprobe, entweder in dem Betrieb oder bei dem Lebensmittelhändler und diese Proben kommen dann zu uns und werden untersucht. Und das ist natürlich immer spannend, weil das ist ein bisschen so wie eine Detektivarbeit. Ist tatsächlich das Lebensmittel der Auslöser gewesen für die Erkrankung? Ja, oder ist eher Fehlalarm.
Das sind bestimmt dann nicht immer die frischesten Lebensmittel, kann ich mir vorstellen.
Ja, das Problem ist, man sieht das dem Lebensmittel leider Gottes nicht an. Und vielfach muss man natürlich auch sagen, es ist nicht immer das Letzte, was man gegessen hat, daran schuld. Weil auch bei den Lebensmitteln, beim Lebensmittelverzehr gibt es eine sogenannte Inkubationszeit. Man isst das Lebensmittel und vielleicht erst viele Tage später tritt eben dann das berühmte Erbrechen und Durchfall auf. Also gerade bei Campylobacter kann das eine Inkubationszeit bis zu einer Woche haben. Ist ja auch eine der häufigsten Magen-Darm-Erkrankungen. Und insofern muss man immer vorsichtig sein, irgendwelchen Verdacht zu äußern. Ne? Also meistens sagt man dann, ja, das war das Essen im Restaurant. Und man denkt immer dran, dass man vielleicht eine Woche vorher das Hähnchen selber in der Küche halb roh zubereitet hat oder vielleicht den Salat hinterher auf das Brettchen getan hat, wo man vorher das Hähnchen zerlegt hat. Ja, und dann passiert es halt.
Ich sehe schon, der Schritt zum Abteilungsleiter ist dir nicht schwer gefallen. Das Thema hat dir bestimmt auch einen Haufen Spaß gemacht. Und dann kam der nächste Schritt, die Amtsleitung. War das genauso leicht für dich, dann darüber zu wechseln? Oder denkst du dir, ja, okay, andere Themen, habe ich noch überhaupt was mit Lebensmitteln oder Tieren zu tun?
Ja, das war nochmal, denke ich, nochmal eine schwierigere Entscheidung, weil Amtsleitung übernehmen heißt, man verabschiedet sich wirklich komplett vom Labor. Man übernimmt eigentlich das komplette Management, also rein administrative Aufgaben, reine Führungsaufgaben. Und es ist schon ein Schritt, den muss man ja sich gut überlegen. Aber auch da war wieder das Thema, ja, warum nicht? Was ganz anderes zu machen, mit Menschen zu arbeiten, auf der obersten Ebene im Prinzip mitgestalten zu können. Welchen Weg soll das Untersuchungsamt gehen? Was ist wichtig? Wo setzt man Prioritäten? Das macht einfach auch viel Freude. Und ich habe hier ein tolles Team im Haus.
Hast du das gehört, Anne? Es geht runter wie Öl, oder? Das
ist unglaublich gut. Kommen wir nochmal zurück. Was hattest du denn in der Lebensmittelmikrobiologie für spannende Fälle?
Es gab ganz, ganz viele spannende Fälle, aber ich glaube, das Herausragendste, was ich in der Zeit als Abteilungsleiter und als Laborleiter dort erlebt habe, war der sogenannte EHEC-Ausbruch 2011. EHEC sagt euch vielleicht etwas. Das ist also ein Escherichia coli, ein enterohämorrhagischer Escherichia coli.
Also ein Darmbakterium.
Ein Darmbakterium, oder? Genau, das Toxine produzieren kann.
Okay, und die waren besonders problematisch, oder?
Ja, und zwar sind damals sehr, sehr viele Menschen erkrankt, über 3.900. Und es sind auch 50 Menschen gestorben
am EHEC. Ich erinnere mich, erst waren es die Gurken, glaube ich, dann die Tomaten und kein Mensch hat mehr irgendwas in die Richtung verzehrt. Und
genau.
In Spanien haben sie die Äcker umgepflügt. Stimmt, das war der Fall.
Das war genau der Fall und zwar natürlich in der Anfangszeit, das war ja Anfang Mai 2011, da gab es diese gehäuften Fälle an Erkrankungen, das ist ja, solche Magen-Darm-Erkrankungen werden ja gemeldet. Beim Robert-Koch-Institut werden die Daten zusammengeführt und die haben dann eben, denen ist aufgefallen, ups, wir haben verstärkt eben diese EHEC-Erkrankungen in Deutschland und dann ging natürlich die Suche nach dem Lebensmittel los. Und ja, man kann sich vorstellen, was dann da abgeht. Man befragt natürlich die Erkrankten. Es hat sich wohl rauskristallisiert. Es waren vor allem sehr viele Frauen betroffen.
Woran liegt das?
Also man...
Die essen mehr Salat.
Richtig, tatsächlich. Tatsächlich ist man irgendwann dann zum Schluss gekommen, das muss irgendwie im Zusammenhang mit Verzehr von Salaten, von Rohsalaten,
im Zusammenhang... Weil sonst das Bakterium tot wäre.
Genau.
Ah, okay.
Also wenn Lebensmittel erhitzt wird, ist in der Regel auch dann das Bakterium tot, wenn es richtig erhitzt wird. Und ja, man ist dann fieberhaft auf der Suche gewesen, was ist der Auslöser? Man hat dann, wie du richtig sagst, also es ist dann tatsächlich die Gurke auch in Verdacht geraten, weil man natürlich auch Gurken, Tomaten, alles Mögliche beprobt hat. Und das Hygieneinstitut in Hamburg hat dann tatsächlich einen EHEC auf einer Gurke gefunden. Man kann sich dann vorstellen, was los ist. Man gibt sofort eine Warnmeldung raus. Die Sachen werden gesperrt, also der Verkauf wird gesperrt.
Ja gut, und dann möchte wirklich keiner mehr eine Gurke essen.
Nee, es hat sich aber natürlich dann rausgestellt, dass das nicht der Keim war, der diese EHEC-Erkrankung ausgelöst hat. Das heißt, die Gurke war im falschen Verdacht. Aber es war natürlich für den Vertreiber, für den Inverkehrbringer ein Riesenschaden, weil natürlich vor dem Verzehr von solchen Produkten nachher gewarnt wurde. Aber das ist halt immer das Dilemma der Behörden. Wenn ich einen ersten Verdacht habe, was mache ich? Ja, ich muss erstmal den Verbraucher schützen, muss erstmal die Ware aus dem Verkehr ziehen oder sperren, bis das Weitere klar ist. Ja, und es war dann richtig spannend. Also bei uns im Labor haben sich dann natürlich zu dem Zeitpunkt auch die Kisten gestapelt. Also ich weiß noch, wie da auf dem Flur draußen vor dem Labor, also die Gemüsekisten, Tomaten, Gurken und sich gestapelt haben. Und man kann sich dann vorstellen, was da bei uns im Labor los war. Also das war fast ein Rund-um-die-Uhr-Betrieb, wie wir die Lebensmittel eben untersucht haben. Ja, und das ging dann weiter. Man ist eigentlich eher dann... ja, wie soll ich sagen, unverhofft drauf gestoßen auf die Ursache.
Also man hat es dann doch noch rausfinden können, was es wirklich...
Ja, und zwar war das dank einer erkrankten Familie, muss man fast sagen, die eine Packung von Sprossen aus dem Müll gezogen hat. Also sie ist krank geworden, dann ist auch das war in Norddeutschland, in welchem Land, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Man hat eben diese Packung aus dem Müll gezogen und hat dann just genau diesen Keim gefunden, der diese Erkrankungen also bei den Menschen ausgelöst hat.
Der Keim, der vorher 50 Todesursachen
genau
verursacht hat und tausende Menschen krank gemacht hat, den hat man dann auf diesen
genau
Sprossen gefunden.
Der sogenannte O104H4.
Okay, ja. EHEC ist schon, glaube ich, ausreichend.
Genau.
Und wie kam der jetzt da drauf?
Das weiß man nach wie vor nicht. Also das war ein Lieferant von Boxhorn-Klee-Samen aus Ägypten. Da wurde das importiert. Man ist draufgekommen, weil es auch in Frankreich ein paar Erkrankte gab. Und ausschließlich Menschen, die Sprossen von diesem Hersteller verzehrt haben, sind da auch krank geworden. Deswegen hat man es zurückgeschlossen. Also diese Verpackung, die man aus dem Müll gefischt hat, plus, ja, wie soll ich sagen, nach der Epidemiologie her, nach den Verzehrsgewohnheiten her, hat man dann darauf geschlossen, dass das dieser Hersteller in Ägypten sein muss. Man hat nie in einem originären, original verpackten Lebensmittel diesen Keim gefunden. Das macht das Ganze ein bisschen, wie soll ich sagen, tricky. Aber aus unserer Sicht war die Beweiskette da geschlossen. Und nachdem man eben dieses Produkt auch gesperrt hat, sind diese Fälle auch nicht mehr aufgetreten.
Also, die Frage stellt, hätte da überhaupt Waschen geholfen bei diesem Keim? Also ich meine, ich wasche ihn dann halt einfach ab.
Aber wahrscheinlich
schwierig,
nicht
schwierig. Also sage ich jetzt mal, Salate oder Sprossen so zu reinigen, dass die am Schluss keimfrei sind, das funktioniert nicht.
Deswegen empfiehlt man auch, die Sprossen nur in Pfannengerichten zu verwenden. Kann man das so sagen?
Nee, ich glaube auch deshalb, ja.
Verzehrt man lieber keinen Salat, wollte Flo.
Genau. Nein,
also
nein,
sagen wir mal so, es ist immer ein Risiko dabei. Also ich esse nach wie vor Salate und auch mit Sprossen, aber ja, es ist wie im Leben. Das Leben selber ist halt nicht ungefährlich.
Okay. Als Amtsleitung hast du dann ja nicht mehr so viel am Lebensmittel selber dann zu tun gehabt, aber ich nehme an, auch da gab es bestimmt Herausforderungen, Challenges, die einen auf Trab halten, oder?
Ja, also ich glaube, in den letzten 7 Jahren meiner Amtszeit als Amtsleiter war, glaube ich, die Corona-Krise die größte Herausforderung. Ich meine, ihr habt es alle miterlebt. Ja, die Frage war insbesondere nach dem Lockdown, für die alle Mitarbeitenden bewegt hat, wie geht es weiter? Wie kommen wir zur Arbeit? Ja, also es war eine richtige Challenge, würde ich sagen. Aber was natürlich auch wieder toll war hier am Untersuchungsamt, wir haben dann damals in der Krise, als es noch viel zu wenig Testzentren gab, auch angeboten. Da hat unsere Veterinärdiagnostik gesagt, Mensch, wir haben Erfahrung mit Massenuntersuchungen. Warum unterstützen wir die Humanmedizin nicht mit Testungen, mit Corona-Tests und so weiter? Und das haben wir dann auch vorgeschlagen. Und tatsächlich wurde dann ein Kooperationsvertrag mit dem Landesgesundheitsamt abgeschlossen, mit dem Sozialministerium. Und wir sind dann auch voll in die Corona-Testung eingestiegen. Und es war toll zu sehen, wie die Mitarbeitenden alle helfen wollten, alle unterstützen wollten, dass wir aus der Krise rauskommen.
Das heißt, wir haben da nicht nur Lebensmittel untersucht, sondern auch Humanproben.
Genau.
Und ja, eigentlich schon cool, was wir alles können.
Ja, finde ich auch.
Ja. Ja, Anne, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es eigentlich schon cool, was wir da eigentlich alles können und was man auf die Beine stellen kann, wenn man denn nur möchte. Ja, und du, Volker, wir kommen schon langsam zum Ende. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du hier Gast warst. Aber bevor ich dich entlasse oder bevor wir dich entlassen, noch eine Frage zum Schluss. Hast du es eigentlich bereut, hier als Tierarzt aufs Untersuchungsamt zu gehen und dann auch noch Amtsleiter zu werden?
Habe ich nie bereut. Also ich bin sogar dankbar, dass ich die Chance hatte, hier im Untersuchungsamt, egal ob als Laborleiter oder als Abteilungsleiter oder jetzt als Amtsleiter, überhaupt arbeiten zu dürfen. Weil ich finde, egal was man hier macht, ob man jetzt, sage ich mal, in der Verwaltung arbeitet, ob man im Labor arbeitet. Wir sind alle für den Verbraucherschutz und für die Tiergesundheit. Wir arbeiten alle für Verbraucherschutz und Tiergesundheit. Und das ist äußerst sinngebend, wie ich finde. Und ja, insofern, wir können mit unserer Arbeit Wirkung erzielen. Und was kann es Schöneres geben?
Dem stimmen wir voll und ganz zu und bedanken uns ganz herzlich, dass du bei uns im Podcast warst.
Ich danke euch ganz herzlich. Vielen Dank.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories – Geschichten aus dem Untersuchungsamt.